Hallo und herzlich willkommen zum Podcast TV Media im Kino. Wir, die TV Media Redaktion, sprechen über aktuelle Kinoneustarts und helfen euch zu entscheiden, für welche Filme sich ein Kinoticket lohnt. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß mit der Folge. Es ist wieder Freitag. Die Woche ist fast rum und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute haben wir wieder drei Filme für euch. Einerseits Toy Story 5, dann Harvey Habicht und Kraken. Und bevor wir euch etwas über diese Filme erzählen, stellen wir uns kurz vor und sagen, wer da ist. Und gleich eine Frage dazu. Gemäß des Themas, habt ihr ein Lieblingsspielzeug gehabt früher? Und sagt mir dann, welches das war. Hallo Teddy.
Hallo Sebastian, das ist eine gute Frage. Ich sage jetzt mal, ich war 8 Jahre alt und da habe ich meinen allerersten, sollte ich eigentlich jetzt gar nicht laut sagen in diesem Podcast, meinen allerersten James-Bond-Film im Urlaub in Lignano gesehen, werde ich nie vergessen. Es war Der Spion, der mich liebte. Und tags darauf haben mir meine Eltern in der Einkaufszeile dort in einem Geschäft den weißen Lotus, der abtauchen kann, geschenkt. Und das war viele Jahre mein absolutes Lieblingsspielzeug.
Okay. Jakob?
Hi. Bin gerade ein bisschen unvorbereitet getroffen von dieser Frage. Aber wenn ich so zurückdenke, ich war als Kind extrem der Star Wars Fan und ich habe auch mir zu jedem Anlass irgendwelche Star Wars Lego Sets gewünscht und ich weiß noch, dass ich die allererste Ausgabe von dem Schiff von Jabba the Hutt aus dem 6. Teil hatte, wo dann der eine in diesen bezahnten Schlund fällt und das war richtig cool. Jetzt gibt's ja schon so modernere Ausgaben, habe ich gesehen, aber ich habe schon mal nachgeschaut, der ist mittlerweile richtig viel Geld wert.
Oh, okay. Sehr stark. Mein Name ist Sebastian und ich habe früher, ich weiß nicht, ob du die kennst, Action Man, wie heißen. Und da haben ich und mein Bruder immer Filme mit denen gedreht damals. Also die haben dann so tatsächlich mit der Kamera so Kurzfilme gedreht mit denen und die haben sich dann im Dschungel irgendwie bekämpft. Da gab es böse Gute, wie in jedem guten Film halt, ja. Ja. Und aus Duplo-Steinen haben wir, also diese größeren, also nicht Lego, sondern diese Duplo, da haben wir immer Transformers gebaut aus denen. Das war auch ganz, ganz leibend. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, wir starten rein mit unseren Filmen, die wir heute besprechen. Teddy, stell uns bitte Toy Story 5 vor.
Ja, Toy Story 5, wer kennt Toy Story nicht? Also für alle, die es nicht kennen, das seit über 30 Jahren mittlerweile begleiten uns diese Animationsfilme. Toy Story, der allererste Film hat 1995, war damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der erste zur Gänze computeranimierte Animationsfilm und hat dieses Genre und diesen Bereich irgendwie komplett revolutioniert. Das Tolle an diesen Filmen von 1 bis 4 kann man jetzt mal sagen, dass sie mit viel Witz, Hirn und Herz eine Welt kreieren, also wo Spielzeuge, die nicht lebendig sind, aber in Wahrheit also lebendig sind oder tatsächlich mit Leben erfüllt sind und jedes Mal quasi zum Leben erwachen, sobald die Erwachsenen, sobald die Menschen den Raum verlassen haben und deren einziges Bestreben darin liegt, den Kindern, denen sie gehören sozusagen, zu dienen und ihnen zu helfen in ihrer Entwicklung und ja, und das ist oft sehr berührend gewesen und dieser fünfte Teil schließt direkt an den vierten an. Also im Vorgänger hat unser Hauptheld Woody, der Cowboy, die kleine Bonnie und seine Spielzeugfreunde eigentlich verlassen, um ausgesetzten Spielzeugen zu helfen, neue Besitzer zu finden. Das war auch ein sehr berührendes Ende. Seit Woody nicht mehr da ist, hat Cowgirl Jessie die Führung in Bonnies Zimmer übernommen, mit Buzz Lightyear als ihrem Stellvertreter. Ja, und ihre Mission besteht darin, also dass sie ihrem Kind, der 8-jährigen Bonnie, dabei hilft, neue Freunde zu finden. Eines Tages ändert sich aber alles, als ein völlig neuartiges Spielzeug Lillys Aufmerksamkeit irgendwie auf sich zieht. Das ist ein Tablet namens Lilypad und dieses Spielzeug vereinnahmt Bonnies Aufmerksamkeit komplett und von einem Tag auf den anderen werden alle Spielzeuge in dem Kinderzimmer vernachlässigt. Jesse, Buzz und Co., also für die ist dann Feuer am Dach. Und man kennt es eh aus dem echten Leben auch, sobald ein Bildschirm irgendwo auftaucht in der Nähe von Kindern, ist alles, was analog ist, plötzlich vollkommen uninteressant. Und die große Frage bleibt dann, ob Jesse, Buzz und Co. trotzdem einen Weg finden, Bonnies Aufmerksamkeit und Liebe quasi zurückzuerobern.
Also ich muss sagen, die ersten drei Teile sind sehr stark von Toy Story. Dann hat man geglaubt, okay, die sind wahnsinnig gut. Dann haben sie einen vierten gemacht, wo schon ein bisschen so die Befürchtung war, können sie daran anknüpfen. Ich finde, das haben sie geschafft. Der vierte ist auch richtig gut. Erzählt auch eine neue Geschichte, die interessant ist und quasi einen anderen Blickwinkel schafft. Jetzt mit dem fünften war wieder die Frage, können sie wieder nochmal was Neues machen oder was Interessantes? Und die Idee ist, finde ich, gut, die sie gemacht haben mit dem quasi Bildschirm versus anderes Spielzeug. Aber irgendwie, ich weiß nicht, hat das für mich dann nicht ganz so gut funktioniert wie die anderen vier davor. Also am Anfang dachte ich noch, als ich ihn gesehen habe, dachte ich noch, okay, ja, hat mir ganz gut gefallen. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen eine verpasste Möglichkeit gewesen. Weil ich finde, dass dieses Thema von Bildschirmsucht dass die Kinder immer mehr von diesen Bildschirmen vereinnahmt werden, dass das teilweise dann, also an manchen Stellen einfach zu oberflächlich rüberkommt. Vor allem am Anfang, finde ich, dann ist es sehr in your face. Und am Ende ist es dann fast zu wenig kritisch, finde ich. Da fehlt mir dann ein bisschen was. Weil, ja, bitte.
Also, wie du schon sagst, Sebastian, ich finde auch, dass das Thema ist ja eigentlich total zeitgemäß und es macht auch komplett Sinn, dass Toy Story sich jetzt um diese Spannung zwischen digitalem Spielzeug quasi oder digitalen Medien und ursprünglichem Spielzeug beschäftigen muss. Also man muss vielleicht mitdenken, dass es ja auch ein Film von einem Silicon Valley Konzern ist. Pixar sitzt auch in San Francisco und das ist jetzt natürlich kein Film, der einem am Ende sagt, bitte gib deinem Kind kein Smartphone oder kein Tablet, sondern es ist natürlich eine viel ausgewogenere Botschaft am Ende. Und was die erste Stunde vielleicht andeutet, wohin das gehen könnte, das löst sich dann vielleicht nicht ganz ein, wenn man davon begeistert war, wie kritisch das am Anfang ist.
Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt ganz überrascht, Sebastian, was du da gesagt hast. Ich habe das zum Beispiel ganz anders empfunden. Ich habe ja auch dann, nachdem ich den Film gesehen habe, für mich mein Ranking dieser Toy Story Filme gemacht. Und bei mir ging es auch so, ich sag, die ersten drei waren halt so, also für mich jetzt nach dem dritten eigentlich auch aufhören können. Also das war ein wunderschöner und sehr berührender Abschluss. Also ist nicht ganz zufällig, glaube ich, ist der dritte, glaube ich, mit der beliebteste Film der Reihe. Der vierte, den habe ich dann mit meiner Tochter gesehen, ja, war unterhaltsam, witzig, aber ich konnte dann ad hoc nicht mehr mich so genau daran erinnern, worum es da genau ging. Also das habe ich bei den ersten dreien sehr wohl können. Mhm. Beim vierten habe ich mich jetzt gar nicht mehr, obwohl das der jüngste ist, irgendwie mich nicht mehr erinnern können. Und dann war ich eigentlich jetzt von diesem fünften wirklich begeistert, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe jetzt eben vor kurzem vielleicht ist das auch ein Grund, mal so einen Bericht gelesen, wie sehr gerade diese technisierte Welt und Kinder, die in dieser technisierten Welt aufwachsen, wie sehr das auch ihre Entwicklung beeinflusst und auch die Hirnentwicklung und auch diese sozialen Fähigkeiten, weil das nimmt halt zunehmend ab. Ne? Viele Eltern, die einfach so beschäftigt sind und das nicht mehr so drauf genau schauen und das auch nicht, also da keine Regeln also quasi machen, wie lange ein Kind jetzt am Tablet oder mit dem Handy spielen darf und so weiter. Dass Kids, die in der Welt aufwachsen, dass ihnen da vieles fehlt dass sie das jetzt nicht unbedingt in einem positiven Sinn irgendwie beeinflusst. Und ich fand, das Thema, das dieser Film aufgreift, ist ein sehr dringliches und ich glaube auch ein sehr wichtiges Thema. Und da ist schon was dran, wenn man sagt, dass in der Welt, in der wir heute leben und Kids, die hier aufwachsen, also dass wir ihnen die Schönheit des analogen Spiels irgendwie wieder vermitteln können.
Ja, aber fandest du nicht, dass das am Ende quasi ein bisschen zu versöhnlich war? Ich verstehe ein bisschen diese Botschaft, die sie auch geben wollen im Sinne von, wie du, Jakob, gesagt hast, sie werden jetzt nicht sagen, Technik ist Blödsinn und es ist ja auch nicht. Also wir müssen ja auch lernen, damit umzugehen. Und
klar, also die digitalen Medien verbinden ja vielleicht Kinder auch halt auf eine andere Art, Und das zeigt der Film ja auch. Also er zeigt ja auch, dass das Potenziale hat.
Aber ich finde halt, wie es dann aufgelöst ist, schlussendlich fand ich dann doch etwas, es war mir dann zu wenig, nicht sagen zu wenig kritisch, aber vielleicht nicht konsequent genug insgesamt, finde ich.
Aber wenn man jetzt vom Ende mal absieht, also ich muss zugeben, ich habe nicht alle Toy Story Filme gesehen, ich habe zum Beispiel den vierten nicht gesehen, den ersten habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit mal nachgeholt. Ich habe auch den dritten gesehen, also ist keine Reihe, wo ich so die durchgängige Story gut nachvollziehen könnte. Ich glaube, der Film fünfte funktioniert auch, wenn man die anderen nicht kennt, weil er doch irgendwie eine eigenständige Geschichte erzählt und die Figuren auch so Hintergrund bekommen, dass man das dann trotzdem versteht. Aber wenn man jetzt vom Ende absieht, wie fandet ihr es so als Animationsabenteuer? Hat das für euch funktioniert? Fandet ihr es witzig? Fandet ihr es...
Ja, also ich fand es eigentlich sehr lustig. Ich finde, animationstechnisch gibt es bei den Pixar-Filmen eigentlich eh kaum was zum Mäkeln, meiner Ansicht nach. Also das ist wirklich großartig gemacht. Und ich kann halt wirklich immer lachen, auch wenn man diese Figuren halt kennt jetzt schon, also die begleiten uns eben schon seit 30 Jahren. Auch diese Interaktion zwischen den Figuren, Buzz ist ein bisschen so verknallt in die Jessie und traut sich nicht zurecht und Woody wird da irgendwie auf die Schaufel genommen, weil er da hinten am Kopf so diese Glatze kriegt, obwohl halt das eigentlich nur so braune Farbe ist, der ist halt angemalt und an der Stelle ist er halt irgendwie schon kahl und das sind halt so diese kleinen Sachen, die wirklich sehr witzig sind. Also an dem, glaube ich, das können die, also die sind gut, was das betrifft.
Ich muss sagen, ich fand es auch witzig. Ich finde ein bisschen, ich finde es auch interessant, dass der Fokus auf Jessie liegt. Das fand ich cool, dass man ihr quasi nach dem zweiten Teil nochmal die Bühne gibt. Ich fand, dass sie ein bisschen manchmal zu wenig gemacht haben mit den anderen Charakteren. Also Woody funktioniert ganz okay, finde ich. Buzz hat halt nicht so viel zu tun. Er ist ein bisschen auch im Hintergrund durch diese andere Buzz-Armee, die da ihre Sidequest bekommt. Und die anderen Figuren sind alle etwas, also der Dinosaurier, der Kartoffelmann und so, die sind zu tun im Wahrheit.
Ja, und dafür bringen sie ja dann eigentlich richtig viele neue Figuren rein. Also es gibt ganz viele so ursprüngliche technische Spielzeuge, die dann quasi nochmal ausgegraben werden. Es gibt ganz viele neue Figuren. Ich fand die auch eigentlich total lustig. Und wie du schon gesagt hast, Sebastian, das verschiebt ja eigentlich total den Fokus. Also die ersten vier drehen sich ja schon um Woody als Hauptfigur. Ja. Und ich muss sagen, ich bin jetzt sehr froh gewesen und positiv überrascht, dass Toy Story 5 eher nicht die Hauptfigur spielt, weil ich halte den einfach nicht aus. Ich finde, Woody ist so eine krass anstrengende Figur und man hätte ihn auch komplett rauslassen können. Also vielleicht muss man das sagen. Am Poster ist er ja doch im Zentrum, er und Buzz, aber das ist ein Film, der ohne den beiden Figuren genau gleich funktionieren könnte. Sie sind jetzt nicht störend in dem Film, aber sie könnten rausfallen und der Film, also die emotionale Geschichte, die der Film erzählt, wird trotzdem funktionieren.
Ja, das stimmt.
Und ich war eigentlich sehr happy, dass sie den Fokus verändert haben. Und ich finde, wenn sie schon immer weitermachen mit der Reihe, obwohl alle Fans sagen, man hätte auch nach dem dritten aufhören können, dann müssen sie sich ja schon was Neues überlegen, anstatt nur die Geschichte von Woody weiterzuerzählen.
Ja.
Und der Film macht das jetzt schon. Also der nimmt schon neuen Fokus.
Nein, also
das fand ich cool.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also man merkt halt schon, dass die extrem, also ihre Figuren und ihre Filme eigentlich auch sehr schätzen und lieben. Also dass da sehr viel Liebe drinsteckt. Und das sind keine Schnellschussgeschichten. Also ich habe schon den Eindruck, dass sie sich da wirklich auch Zeit lassen und sagen, okay, das ist jetzt eine Idee und das ist jetzt eigentlich die Geschichte, die wir erzählen wollen und wir finden, dass es wert ist, das erzählt zu werden. Ich will nur betonen, ich sage jetzt mal, diese Grundidee dieses Films finde ich großartig. Ich finde das eben wichtig. Es ist aber eben auch ein sehr erwachsenes Thema. Also es ist irgendwie ein Animationsfilm für Kinder, unterfüttert mit diesem ernsten Thema.
Ja.
Und man darf halt nicht, wie soll ich sagen, es ist kein Problemfilm. Also es ist ein Kinderfilm, es soll ja alle unterhalten, aber ich glaube, dass da eben Großeltern mit ihren Enkeln reingehen können und beide haben was davon. Und der Opa wird sich dann auch denken, oh ja, also ich sollte vielleicht, weiß nicht, meine Spielsachen mal ausgraben und meinem Enkel geben. Nein, ich fand, wie gesagt, es ist ein toller Film. Also
Teddy, sag uns gleich, was du ihm geben würdest.
Also ich gebe ihm 8 von 10.
Okay, Jakob?
Ich würde 7 von 10 geben.
Ich gebe ihm 6 von 10. Ich fand den, wegen der Sachen, die ich gesagt habe, nicht so berauschend wie davor, die 4. Aber das ist halt auch schwierig, dass man quasi mit denen noch mithalten kann. Gut, kommen wir zum zweiten Film. Das ist H wie Habicht. Jakob, bitte stell ihn vor.
Genau, vom lustigen Animationsspaß kommen wir jetzt zum ernsten Depressionsdrama. H wie Habicht ist eine Romanverfilmung nach dem 2014 erschienenen gleichnamigen Buch, das auch autobiografische Elemente der Autorin beinhaltet. Die Hauptfigur ist eben Helen, die arbeitet an der Uni in Cambridge, strauchelt so ein bisschen in ihrem Leben und wird dann völlig aus der Bahn geworfen, als ihr Vater, der wird von Brandon Gleeson gespielt, unerwartet verstirbt. Der war Fotojournalist und um diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten, kauft sie sich einen Habicht und beschließt, den quasi zu trainieren oder aufzuziehen. Und es geht dann um diese Beziehung von der Frau, gespielt von Claire Foy, die die meisten wahrscheinlich aus The Crown kennen, aus den ersten zwei Staffeln, wo sie die Queen spielt, diesem sehr gefährlichen Raubvogel eigentlich und wie diese Beziehung zu dem Vogel quasi ihr durch diesen persönlichen Schicksalsschlag hindurch hilft. Und es ist ein sehr, sehr ernst gemeinter Film, ein eigentlich auch sehr trauriger Film, weil es um Verlust und Trauer geht, aber auch stellenweise für mich dann persönlich ein ziemlich eigenartiger Film, weil diese Beziehung zu dem Vogel für mich ist schon nachvollziehbar, aber ich habe mir dann die ganze Zeit gefragt, dass da eigentlich eine ganze Ebene irgendwie ausgeblendet wird, nämlich was das eigentlich mit dem Tier macht oder was wir da überhaupt imaginieren, was dieses Tier für die Frau leisten soll. Also ich finde, es wird sehr vorausgesetzt, sie nimmt sich diesen Vogel und was kann sie da, wie kann sie dadurch wachsen daran? Aber dass das vielleicht an sich schon eine problematische Idee ist, sich diesen Vogel zu nehmen, ja, und dadurch seine Trauer quasi zu verarbeiten, damit habe ich mir ein bisschen schwer getan. Wie ging es euch damit?
Also ich finde, das wird ja auch ein bisschen thematisiert. Es gibt ja so eine Szene, wo sie sich quasi den Studenten ein bisschen stellen muss und der wird sie kritisiert für den Vogelbesitz und dass sie mit dem jagen geht und so weiter. Aber ja, es ist zu wenig wahrscheinlich im Vordergrund, was das bedeutet. Ich fand den Anfang von dem Film sehr stark. Ich fand die Szene, wo sie das erste Mal mit dem Vogel durch die Wohnung geht, fand ich extrem gut. Also das war so eine spannende Szene. Ich habe echt viel gegeben, weil ich finde, es ist überhaupt nichts Orges, was passiert, aber dieser Respekt vor diesem Vogel, den sie da durch die Wohnung führt und ihn nicht anschauen darf, das fand ich super gut gemacht. Da war ich wirklich, das war einer der spannenden Szenen, finde ich, die ich bis jetzt gesehen habe dieses Jahr. Ich fand die einfach, die hat mich wirklich abgeholt. Und ich fand das Ende ganz gut, aber dazwischen war es auch einfach zu lang. Also der Film dauert, glaube ich, fast 2 Stunden und du kannst in der Mitte eine halbe Stunde wegnehmen, weil sich die Szenen auch repetitiv wiederholen, finde ich. Da geht sie halt jagen, dann kommt sie zur Familie, die Familie macht sich Sorgen, dass sie halt verwahrlost etc. und dann geht das Ganze von vorne los.
Ja, also ich fand, muss man vielleicht noch sagen, sie begibt sich quasi so sehr in diese Beziehung mit dem Vogel, dass sie quasi so ihr Menschsein ein bisschen auch,
ja, genau,
aufgibt.
Also, aber auch in Wahrheit ist sie auch eine natürliche Reaktion oder eine Art, also sie hat dann Depressionen und das ist ja auch ein bisschen so, du verwahrlost ja teilweise, wenn du an Depressionen erkrankt bist, weil du dich um bestimmte Dinge nicht mehr kümmern kannst, weil dir alles zu anstrengend wird. Das war ja auch irgendwo nachvollziehbar. Aber ja, es ist dann in der Mitte einfach ein bisschen zu, genau, und da wäre vielleicht auch der Platz gewesen, um eben diese Sicht des Vogels quasi, wenn man das so plakativ sagen kann, ein bisschen zu ergründen, finde ich. Und da fehlt mir dann einfach ein bisschen was, finde ich.
Ja, ich sehe das, als ich ihn mir angeschaut habe, ich habe ihn gestern mir angeschaut, es ist noch irgendwie ganz frisch der Eindruck. Es geht um einen Menschen, um eine Frau in einem absoluten Ausnahmezustand. Also diese Bindung mit ihrem Vater, das kommt halt sehr schnell raus, war eine sehr tiefe, sehr, sehr starke Bindung. Und diese Nachricht, diese Todesnachricht, das wirft sie ja komplett aus der Bahn. Und in der Situation, das ist allein schon diese Reaktion, wie sie die Nachricht kriegt und ihre beste Freundin ist ja da zugegen und so.
Ganz kurz, diese Freundin ist übrigens die beste Freundin, die ich je gesehen habe. Also was die macht für sie, ist unfassbar, finde ich. Also das ist echte Freundschaft, muss ich sagen. Das war, da war ich wirklich beeindruckt.
Ja, nein, also das stimmt schon. Aber ich finde, dass die Reaktion, die sie da hat, sie kriegt da gar nichts raus. Sie kann das nicht einmal irgendwie, also dass man sagt, man weint oder sie vergießt Tränen, aber es ist irgendwie, das ist sehr starr irgendwie. Und das ist dann, sie fällt dann quasi in sich zusammen, aber du siehst das jetzt gar nicht, du nimmst das gar nicht so wahr. Und es dauert eine Zeit, bis wir halt feststellen, das Erste, was sie dann macht, diese erste Handlung, ist ja dann tatsächlich so wie, sie holt sich diesen Vogel. Und es wird ja nur angedeutet, aber es ist dann irgendwie auch noch es gibt einen Connect zu ihrem Vater, weil es ist ja diese, gemeinsame Liebe zu dieser Falknerei. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen. Das ist kein Hobby, das ist eine Art Berufung. Es gibt Menschen, die das lieben. Und das ist so, das sind Raubvögel, ja. Und es ist so gerade der Habicht. Also warum ist es ein Habicht? Weil da gibt es ja Szenen, wo sie anderen Leuten begegnen und sie steht dann mit diesem Vogel am Arm und alle reden sie an und sagen, ja, was ist das für ein Falke und so. Nein, das ist kein Falke, das ist ein Habicht. Habichte. Und warum betont sie das so? Habichte sind angeblich, die kannst du nicht zähmen. Ja? Und sie setzt sich da einfach so in den Kopf, sie will diesen Vogel zähmen. Und ich finde auch diese Szenen, wo sie den Vogel dann in ihrer Wohnung hat und wo sie versucht, diesen Vogel an sich zu gewöhnen und sich an den Vogel zu gewöhnen, ich finde, das ist so der stärkste Teil dieses Films. Diese Szenen, wo du sagst, okay, hätte man ruhig was schneiden können, weil da zieht er sich, wo sie rausgeht in die Natur und ihn dann noch frei fliegen lässt, damit der Habicht sein kann, nämlich jagen kann, seinem Jagdinstinkt nachgehen kann. Das wirkt ja fast schon so wie in einer Naturdoku. Ja. Also das hat schon so einen dokumentarischen Touch.
Und das ist auch wirklich ziemlich beeindruckend. Also ich habe mich oft gefragt, wie sie die ganzen Szenen mit dem Habicht gefilmt haben. Also sowohl in der Natur ist es total krass, man sieht ihn jagen, man sieht ihn aber auch jagen, man sieht sie quasi gleichzeitig, also man merkt, die haben das jetzt nicht irgendwo anders nur mit dem Vogel gedreht.
Ja, der war
und auch die Szenen, eben wo sie indoor in irgendwelchen Wohnungen oder in der Uni sind oder so, ist teilweise total.
Aber nicht nur das, die Szene auch, wo sie quasi übt, dass er zurückkommt zu ihr. Also sie da auf dem Feld stehen in diesem Wide Shot und dann fliegt er rüber die ganze Zeit, das ist wirklich cool gemacht.
Nein, das ist das ultimative Method Acting, sage ich, weil die Claire Foy hat das wirklich erlernen müssen für diesen Film, weil du siehst, sie ist ja fast in jeder Szene mit diesem Habicht und hat den ja wirklich bändigen müssen, also dass er halt dann auf sie hört und auf sie reagiert und ihr nicht die Augen und das Gesicht zerkratzt und im Kern, es ist ein Film, es geht um Trauer, Trauerbewältigung. Wir hören ja dann am Schluss, ich meine, das ist jetzt kein großer Spoiler, sie leidet, also sie kriegt ja das diagnostiziert, dass sie eine schwere Depression hat. Das kann man natürlich dann auch wirklich alles so hinterfragen, so wie ja, das frage ich, warum hat sie da diesen Vogel genommen? Aber es ist auch eine Tatsache, der hat ihr wahrscheinlich wirklich geholfen, auch ein bisschen da durchzukommen. Und sie hat ihn ja nicht misshandelt, sage ich jetzt. Also und sie, die Claire Foy trägt diesen Film und sie macht das ganz, ganz wunderbar.
Na gut, was würdet ihr im Punkte bewerten, Jakob?
Ich würde ihm 5 von 10 Punkten geben. Okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr niedrig. Ich finde schon, dass die Magie dieser Falknerei auch durchkommt. Also man kann das total nachfühlen, warum das so ein bedeutungsstarkes Hobby ist oder eben kein Hobby. Aber ich fand den Film dann doch zu unnahbar. Also ich fand ihre Figur dann doch nicht wirklich zugänglich und ich finde, es wiederholt sich dann einfach. Also sie ist in einer emotional schwierigen Situation, aber daraus macht der Film dann für mich irgendwie zu wenig und es läuft dann einfach so dahin.
Ja, ich würde ihm 7 von 10 geben, weil ich eben diese Falkenszenen ziemlich beeindruckend finde, vor allem eben diese anfänglichen und weil ich es extrem gut gespielt finde. Also ja, ich finde auch, was du sagst, Jakob, die Figur, weiß nicht, konnte ich auch nicht ganz warm werden mit ihr, aber sie ist ultra gut gespielt. Claire Foy macht das gut und Brandon Gleeson ist sowieso auch ein Szenendieb, muss ich sagen.
Ja, Brandon Gleeson ist eigentlich das Highlight,
finde ich auch.
Ja, ich meine, stimmt schon. Ich glaube auch, dass das irgendwie ganz bewusst so ist, dass sie eine Figur ist eigentlich, mit der man halt nicht oder nur schwer warm wird. Aber da, wo sie mein Herz dann eigentlich fast zerrissen hat, das war dann eigentlich am Schluss dann die Rede, die sie über ihren Vater dann hat, das lässt dann halt schon sehr tief blicken, also schon sehr berührend.
Wie viel würdest du ihm geben?
Ich gebe ihm 7 von 10.
Okay. Gut. Dann kommen wir zum letzten Film für heute. Das ist Kraken mit dem Zusatztitel Erwachen der Tiefe. Das ist ein Monsterfilm. Es geht um einen Fjord in Norwegen, wo eine Meeresbiologin, glaube ich, ist sie. Johanne heißt sie. Die muss zu diesem Fjord, weil dort eine Lachsfarm ist, die sie untersuchen muss, weil da gibt's irgendwie, da wurde ihr ein Video zugespielt, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und sie geht zu dieser Lachsfarm, um den zu untersuchen. Und diese Lachsfarm benutzt eine Methodik mit Schall, um Lachse zu entlausen. Und die übertreiben das damit und wecken damit einen Kraken, der in diesem mega tiefen Fjord drinnen geschlafen hat oder was auch immer gemacht hat. Und der kommt dann rauf und fängt dann an, die Leute zu töten. Ja, das ist der Film. Und ich muss sagen, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich finde, es hat einfach auch ewig gedauert, bis dieser Kraken kommt. Also ich habe schon verstanden, diese Anspielung auf diese Oldschool-Monster-Filme, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich fand den Kraken auch dann nicht sehr beeindruckend. Als er dann gekommen ist, nach einer Stunde oder so, alle Figuren waren eine Katastrophe. Du weißt doch sofort, welche Figuren überleben und welche sterben, einfach anhand darin, ob sie gut oder böse sind. Es war wirklich, ich weiß nicht, also ich konnte wenig damit anfangen.
Es ist halt jetzt kein Hollywood-Monster-Blockbuster wie vielleicht The Meg mit Jason Statham, die dann doch viel Budget haben, um das Monster zu zeigen. Also ein norwegischer Film mit ein paar Millionen Budget. Das heißt, man kann die Shots, wo man wirklich den Kraken sieht, natürlich auch an einer Hand abzählen, weil die sind teuer. Und man schaut sich halt eigentlich eine Stunde so ziemlich blödes Seifenopern-Drama an. In schöner Kulisse, muss man sagen. Also dieses Fjord ist toll.
Das ist wirklich das Einzige, was ich sage. Eigentlich, der Schauplatz ist cool. Also der hat mich abgeholt. Aber dann passiert halt einfach gar nichts so mit dem.
Und es haut halt so eine Öko-Message rein. Also eigentlich ist es ein Klimawandelfilm, wo es um unseren Umgang mit der Natur geht. Die Botschaft ist jetzt vielleicht nicht besonders tiefgehend, aber eigentlich drückt er schon auf diese Öko-Botschaft ziemlich stark, auch noch gegen Ende. Ja. Und der Kraken ist quasi so eine Metapher, aber es geht halt überhaupt nicht weit. Also irgendwie ist der Kraken dann doch das totale Böse oder ist das Böse, weil wir ihn zu dem gemacht haben. Ich habe dann auch komplett das Interesse verloren. Ich weiß gar nicht, was diese Technik macht mit den Lachsen oder mit dem Kraken. Ständig kommen irgendwelche Tech-Sachen dazu. Sie bauen irgendwas, sie geben irgendwelche Befehle, schießt nochmal diese Sachen ab. Schalt nochmal den Transmitter ein, keine Ahnung. Also es ergibt alles überhaupt keinen Sinn, glaube ich.
Okay, also ich muss jetzt ganz ehrlich, das ist ein Monsterfilm.
Ja, okay.
Trashig, ja, ist er. Natürlich ist er trashig. Ganz ehrlich, mir ist das vollkommen egal. Ich liebe solche Filme. Ja, und jeden Sommer brauche ich meine Monsterfilmdosis. Ich brauche das. Und normalerweise, sag ich jetzt mal, das wissen wir ja, jedes Jahr hast du eigentlich so, ein High-Film muss kommen. Und es gibt einen von Rennie Harlin, aber der erreicht uns nicht, aus welchem Grund auch immer. Okay, dann ist es kein Hai, jetzt kriegen wir ein Monster aus Norwegen und ich finde den Kraken super. Es gibt eine Öko-Botschaft, das ist schon mehr als, ich sag, 90% aller anderen Monsterfilme, ja.
Voll.
Oberflächlich und schablonenhaft die Figuren, ja, und das gehört zu einem Monster. Mir völlig egal. Und auch wenn es eine Stunde dauert, aber der Kraken, wenn er dann auftaucht, ist er majestätisch. Er ist wunderschön. Und ich liebe solche Filme. Sind das Bleibende, die dann, nein, aber du gehst ja manchmal auch einmal die Woche oder einmal im Monat zum McDonald's und kaufst dir einfach einen Cheeseburger. Und wenn du allein beißt, schmeckt er dir.
Ja, aber wenn ich eine Stunde auf meinen Cheeseburger warte, dann gehe ich heim halt. Also weißt du, ich finde, die besten Shots waren echt die, wo ich finde, die, wo jemand im See, also in diesem Fjord schwimmt oder mit dem Kajak rudert oder was auch immer und von oben die Shots und dann hast du unten so diesen Schatten oder so. Das war cool.
Das,
die mochte Perspektive. Die mochte ich. Aber dann, weiß ich nicht, auch diese Parasiten, die der Kraken da mitbringt, die irgendwie so, also ich, keine Ahnung. Ich muss sagen, vielleicht hätte es mich auch mehr abgeholt, wenn er mich nicht so lang warten lässt, der Film.
Er dauert halt ewig, um irgendwie in die Gänge zu kommen. Es gibt natürlich am Anfang so, wie in jedem Monsterfilm seit der Weiße Hai, gibt es so eine Eröffnungsszene, wo quasi was passiert und man weiß schon, oh, da ist irgendwas. Aber nicht mal da passiert was. Also da denkt man sich auch schon, okay, hat jetzt nicht gereicht das Geld für wirklich eine Todesszene quasi. Und dann dauert es halt so lange und dann ist der Kraken eigentlich auch nur so ein Arm oder ein Tentakel, der so herumschwingt. Und dann gibt es halt vielleicht zwei Shots, wo man ihn sieht. Ja, also mir hat das viel zu lange gedauert und ich finde leider, er ist halt nicht lustig. Also diese ganzen ernsten Themen, da drückt er schon ziemlich drauf und es ist halt nicht
ja,
witzig. Ich
finde,
der Film kann schon, ich finde diese ganze Klimawandel-Thematik, dass er die reinbringt, finde ich super gut. Aber ich finde, er könnte trotzdem witzig und unterhaltsam sein.
Ja.
Und das ist halt leider nicht.
Na gut. Wolltest du noch was zum Kraken sagen? Du hattest deinen Spaß. Na gut. Dann bewerten wir ihn noch schnell. Ich würde ihm nur 4 von 10 geben. Ich fand, mich hat einfach nicht abgeholt.
Ich gebe auch 4 von 10. Ihr könnt euch die letzten 10 Minuten anschauen.
Ja, ich gebe ihm 5 von 10. Und ja, ich bin grinsend. Ich habe mir das grinsend angeschaut und ich war eigentlich dann 100 Minuten ganz gut unterhalten.
Okay. Gut, das war's für diese Woche mit unseren 3 Filmen. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann unter anderem mit dem neuen Spider-Man-Film, auf den wir uns schon sehr freuen. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Teddy? Ja? Ja? Jakob?
Ich freue mich auch, aber ich bin nächste Woche nicht da, also ich werde mir wahrscheinlich gar nicht anschauen.
Okay, irgendwann ein bisschen nachholen, denke ich. Okay, dann ja, wünsche ich euch eine schöne Woche und ja, bitte vergesst nicht zu kommentieren, unseren Beitrag zu teilen, zu bewerten und bis nächsten Freitag. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.